Der große Saisonabschluss und was für einer. Borussia Dortmund und Real Madrid stehen sich im Finale der Champions League gegenüber. Würde der BVB zum großen Stolperstein für die Königlichen werden? Und mit welcher Magie konnte Edin Terzic seine Borussia versehen? Das alles kläre ich jetzt mit Tobias, dem Meister, dem Besten, der Champion Escher. Guten Morgen dir.
Guten Morgen. Den Titel habe ich aber leider nicht ganz verdient. Den Champions League-Titel habe ich noch nie geholt und werde ich wahrscheinlich auch nie mehr holen.
Deine Analysen auf jeden Fall immer auf Königsklassenniveau. Das ist das Champions League-Finale. Ist das für dich das qualitativ hochwertigste Fußballspiel im Profifußball?
Ja, also es ist das größte Finale, was es im Profifußball gibt. Es ist von der rein fußballerischen Qualität das, was die Teams theoretisch abrufen können, nochmal höher als ein Weltmeisterschaftsfinale oder ein Europameisterschaftsfinale. Weil natürlich Clubmannschaften heute die besten Spieler als aller Welt vereinen, weil sie eingespielt sind, all die Dinge, die andere Nationalmannschaften nicht für sich beanspruchen können. Und dann ist das schon das große Finale.
Wir haben mit Real Madrid einen Dauergast im Champions League-Finale, Borussia Dortmund. Bei denen ist das ein bisschen anders. Ja, sie standen im Finale vor 11 Jahren. Aber ich würde mal sagen, die letzten Jahre, die sportliche Entwicklung gerade in dieser Saison, lässt nicht darauf schließen, dass man sie in einem Champions League-Finale erwarten würde. Was meinst du, ist das für ein Spiel für die Borussia? Ist das alles Bonus oder ist das wirklich die ganz große Chance, schon mal in diesem Jahrzehnt zu beweisen, was für ein Club man ist?
Ich glaube, so ein Finale ist nie Bonus, weil wenn du bis zu diesem Punkt gekommen bist und gesagt hast, so, wir haben jetzt dieses eine Spiel, dann willst du das auch gewinnen. Das hat ja auch Edin Terzic vor dem Spiel immer und immer und immer wieder betont, dass sie eben nicht als Gäste da reisen, dass sie das nicht als großartiges Erlebnis verbuchen wollen, sondern dass sie da sind, um einen Titel zu gewinnen. Ich glaube, wenn du so nah bist und dann auch auf neutralem Grund spielen darfst, gegen Real Madrid nicht bei ihnen antreten musst, es gibt keine zweite Chance für Real Madrid, dann willst du das auch irgendwie auf deine Seite ziehen. Und das hat man auch den Dortmundern deutlich angemerkt, dass sie da eben nicht nur als Zaungäste gekommen sind.
Wie einfach meinst du, ist es den Dortmundern gefallen, die Bundesliga-Saison dann abzuschließen, die ja auch mäßig geendet ist, sage ich mal, also sich wirklich komplett auf dieses Finale jetzt vorzubereiten?
Ich glaube, das war gar kein Problem für Borussia Dortmund, weil ja schon die ganze Saison saßen wir ja auch zusammen und haben immer gerätselt, wie kann es sein, dass Dortmund in der Champions League PSG rauswirft? Wie kann es dann sein, dass sie am Wochenende darauf gegen Mainz 3-0 verlieren? Das ist ja eine Frage, die durch die ganze Saison sich zieht. Man hatte das Gefühl, dass Dortmund in der Champions League immer noch mal ein paar Reserven mehr mobilisieren könnte. Und ich glaube, da hat man dann auch sehr wenig über diese Bundesliga-Saison geredet im Vorfeld innerhalb der Mannschaft, sondern eher über die großen Champions League-Spiele eben gegen Atletico, gegen PSG und das in den Vordergrund gestellt.
Die Fans waren natürlich auch Feuer und Flamme. Es gab unter der Woche noch diese Meldung mit dem Sponsorendeal mit Rheinmetall. Wir müssen jetzt gar nicht groß darüber reden, was das für eine Bedeutung hat. Sicherlich aber viele Störgeräusche rund um die Mannschaft. Meinst du, das lag so ein bisschen im Hinterkopf in der Vorbereitung? Ich glaube, zum Anpfiff war das dann spätestens vergessen.
Ich glaube natürlich, für die Fans war das ein wichtiges Thema. Ich glaube auch nicht, dass das Zufall war, dass man das jetzt quasi in diese Woche reingepackt hat, die Verkündung, weil man weiß, das wird dann irgendwann von sportlichen Themen überlagert. Das kocht so 2-3 Tage hoch und dann ist das Champions League-Finale im Fokus. Aber ich kann mir null vorstellen, dass das die Mannschaft interessiert. Also erstens, weil Fußballer sich meistens sowieso nicht so sehr für Vereinspolitik interessieren oder für Politik im Allgemeinen. Und zum anderen, weil die in einem Tunnel sind, weil die dann auch in ihre eigene Welt abtauchen, spätestens mit der Reise nach London dann komplett fokussiert waren auf das Spiel und dann solche Störgeräusche wie der Rheinmetall-Deal oder auch das Hummels-Interview mit der Sportbild. Das sind Sachen, die Mannschaft, glaube ich, komplett ausblendet.
Bei den Königlichen ist quasi alles wie immer. Die kennen die Situation nur zu gut und könnten kaum mit mehr Selbstvertrauen zu diesem Finale reisen. Die Liga souverän gewonnen. Es läuft die letzten Wochen. Die meisten Spieler sind wirklich fit. Also hier stimmt quasi alles bei Real vor dem Finale.
Ja, also die Mannschaft ist Meister geworden, die Mannschaft ist fit, bis auf ein paar Kleinigkeiten, Lunin zum Beispiel als Torhüter, aber der wurde ja dann von Courtois vertreten und die Mannschaft kennt diese Finals, also ich glaube, da war nochmal eine ganz andere Form von Ruhe da war auch eine andere Form von, ja, wir machen das schon da, als bei Borussia Dortmund, die da, glaube ich, nochmal motivierter in dieses Finale reingegangen sind. Die Realspieler, die kennen das einfach. Also die wissen, wie man sich auf so ein Finale vorbereitet. Die wissen auch, dass es nichts bringt, 3 Nächte wach zu liegen. Ich glaube schon, dass die vorbereitet waren.
Blicken wir mal aufs Personal. Edin Terzic schickt die Mannschaft ins Rennen, die sich im Rückspiel gegen Paris durchgesetzt hat. Da gab es jetzt auch wenige Überraschungen. Die Innenverteidiger haben sich natürlich gefunden. Auch die Flügel sind besetzt. das kennen wir jetzt so mit viel Umschaltspiel, Tempo und Tiefenläufen. Ist das auch wieder der Fokus gewesen bei dieser Aufstellung?
Ja, ein Stück weit schon, ja. Also man hat natürlich den Spielern vertraut, die zuletzt performt haben. Das ist auch sehr sinnig. Man hat sich auch taktisch ein paar Dinge überlegt. Dazu werden wir gleich kommen. Aber erstmal zur Grundaufstellung. Auch da hast du wieder viel Tempo über die Außen. Mit Sancho in Tempo am Ball, wenn er den Ball hat, Dribbling-Tempo. Bei Adeyemi eher ein Tempo ohne Ball, dass du den schicken kannst hinter die Abwehr. Du hast diese Unwucht im Spiel, die wir auch schon bei PSG besprochen hatten, dass du rechts eher die spielerischen Lösungen suchen kannst und links eher das Tempo, eher das Vollgas geben kannst. Du hast im Zentrum auch mit Brandt und Sabitzer auf der Doppelacht eine gute Abstimmung in Form von, wer hält den Ball, wer geht die Tempoläufe nach vorne. Also da hast du eine gute Balance und eine gute Mischung in dieser Aufstellung drin.
Auf der anderen Seite gibt es keine Überraschung, aber definitiv eine besondere Personalie. Du hast es schon erwähnt, Thibaut Courtois kommt dann zu seinem ersten Champions-League-Einsatz nach langer und schwerer Verletzung. Das ist also auch ein extremer Härtetest, der ja in der Liga jetzt nur irgendwie viermal zum Einsatz kam, da er auch ohne Gegentor blieb. Aber das ist natürlich schon mal, der ist erfahren, der ist erprobt, aber keine unbedingt leichte Situation für Mannschaft und Keeper, dass du dann so reingeworfen wirst.
Nee, auf gar keinen Fall. Gerade Keeper brauchen ja auch ein bisschen die Konstanz, sie brauchen die Erfolgserlebnisse, und wenn du aus einer Verletzung kommst, wo du als Außenstehender ja auch gar nicht beurteilen kannst, gerade bei einem Kreuzbandriss, hat ja noch langere Auswirkungen. Wie wirkt sich das auf die Sprungkraft aus, wie auf die Reaktionsschnelligkeit? Dann ist das schon ein gewisses Risiko, gerade weil Lunin ihn ja auch in der Champions League zumindest ganz gut vertreten hat. Deshalb war das schon gleich der Risikofaktor, aber auch da haben wir wieder diese Erfahrung. Courtois auch schon lange dabei. Er weiß, was er da zu tun hat in dem Champions League-Finale. Da habe ich mir jetzt persönlich als neutraler Außenstehender nicht so viele Gedanken drum gemacht.
Und gerade er hatte ja vor 2 Jahren quasi den Titel gegen Liverpool im Alleingang gewonnen mit einer unmenschlichen Leistung. Ansonsten gibt es im Mittelfeld noch einen Tausch zum letzten Spiel. Camavinga kommt für Tchouaméni. Das ist jetzt auch jetzt vielleicht im Detail nicht die ganz große Änderung. Ansonsten noch das Detail, dass Carlo Ancelotti die Startelf schon circa 2,5 Stunden vor Spielbeginn veröffentlicht hat. Ist das eigentlich so ein kleiner Kniff, obwohl eigentlich allen klar ist, wie sich die Mannschaft aufstellt? Oder was denkt man sich dabei, nicht noch ein bisschen zu warten?
Ich glaube, das ist so ein psychologisches Ding. Ich glaube, das ist wirklich so einmal noch den Gegner zeigen, wer hier der Boss ist. So nach dem Motto, ja, es ist vollkommen egal, ob ihr die Aufstellung von uns vorzeitig wisst. Es ist völlig egal, ob ihr noch darauf reagieren könnt. Wir geben das einfach raus. Aber du hast ja auch richtig gesagt, da war eigentlich überhaupt keine Überraschung in dieser Aufstellung. Das hättest du genauso 1:1 vorhersagen können durch die Verletzungen, die Mannschaft halt plagen. Insofern hat das jetzt auch keinen großen taktischen Einfluss mehr.
Welche Mannschaft hat denn vor dem Spiel mehr Respekt vor dem Gegner? Dortmund müsste natürlich viel Respekt haben, weil es Real Madrid ist. Auf der anderen Seite ist Respekt ja hinderlich für die Spielweise, dass du dich dann verstecken könntest. Und ja, die Königlichen natürlich, die auf den vermeintlichen Underdog eben Borussia Dortmund treffen. Wer hat sich so ein bisschen mehr auf den Gegner eingestellt und wie hat man sich das auch in den ersten Minuten dann anschauen können?
Ja, ich hätte das Gefühl, in den ersten Minuten hatten beide Mannschaften sehr, sehr großen Respekt. Dortmund hat sich noch nicht so komplett aus dem Schneckenhaus herausgetraut, sondern eher mal abgewartet, geguckt, was der Gegner macht. Und auch Real hat in diesen ersten Minuten nicht viele Pässe in die Tiefe gespielt, sondern auch erstmal hier aus einer abwartenden Haltung agiert. Wenn wir Respekt definieren, ich stelle mich auf den Gegner ein, ich gucke, was der Gegner macht, dann hatte natürlich Dortmund größeren Respekt vor Real. Man hatte bei Dortmund schon sehr viele taktische Elemente, die genau darauf abgestimmt waren, Real besiegen zu können. Aber ich fand auch, wenn wir jetzt diese taktische Ebene verlassen und dann auf eine psychologische Ebene kommen, dass auch Real durchaus Respekt vor diesem Finale und dem Gegner hatte. Also mit relativ viel auch unerzwungenen Fehlern, mit vielen Diagonalwechseln, die dann doch nichts geworden sind. Das sind auch Aspekte, die man aus dem Realspiel eher nicht kennt, die man auch gegen Bayern und gegen City nicht so gesehen hat. Ich hatte schon das Gefühl, die wissen trotzdem, dass das ein Champions-League-Finale ist, und auch für die ist das nicht so komplett, machen wir mal eben so nebenbei, sondern auch die haben eine gewisse Nervosität gehabt.
Und Respekt kannst du eben damit begegnen, dass du aus Psyche Physis machst. Die Dortmunder kommen gut rein, sind robust in den Zweikämpfen, und natürlich gibt es so eine kleine Abtastphase, auch wenn da Real eher weniger auf Kontakt aus ist, würde ich mal so sagen, denn so gerade bis zur Mittellinie schauen die Königlichen eigentlich viel zu. Was ist denn da das Konzept bei der Arbeit gegen den Ball? Wir haben unter Klopp massives Pressing, wir haben unter Guardiola viel verschieben, unter Ancelotti ist das alles so ein bisschen verhaltener und wir lassen den Gegner auch einfach mal machen.
Ancelotti ist jetzt kein Trainer, der ein ganz starres Pressing-Konzept der Mannschaft an die Hand gibt. Da gibt es schon deutliche Abläufe. Jetzt in der ersten Halbzeit gegen Dortmund hatte ich das Gefühl, dass Bellingham häufig nach links außen gegangen ist, sodass sie ein 4-4-2 hatten. Sie haben dann trotzdem versucht, vorne mit den beiden Stürmern anzulaufen und da einen gewissen Druck herzustellen. Dortmund hat das aber, finde ich, sehr, sehr geschickt gemacht und sich da aus dem Druck auch immer wieder befreit, immer wieder es geschafft, dann entweder den Ball ins zentrale Mittelfeld zu spielen, wo Real nicht besonders gut aufgestellt war, oder sie haben viel aber auch über die rechte Seite angegriffen, also über Sancho, über Reason. Da war auch immer wieder Lücken bei Real in der Defensivformation groß. Ist ja da jemand, der sich gerne rausziehen lässt. Vini Junior auch jemand, der dann in dieser, gerade in der ersten Halbzeit nicht besonders gut nach hinten gearbeitet hat. Man hat das sehr gut sehen können bei der Chance von Adeyemi, wo Hummels war es ja, glaube ich, einfach durchspazieren konnte in den rechten Halbraum rein. Ich glaube, das war genau dieser Halbraum, den Dortmund finden wollte. Und das hat auch gut gelungen gegen ein Pressing von Real, was eben nicht auf der Höhe war.
Wir kommen zu den ersten Gelegenheiten. Auch Brandt kommt zu einer guten Chance zu Beginn, weil Füllkrug da leicht aus dem Abseits raus startend ablegt. Aber das sind natürlich genau diese Chancen, die Dortmund sucht. Mit langen Bällen, teilweise auch flach, eben aber durch die Kette und diese Tiefenläufe, die wir angesprochen haben. Also immer wieder diesen Weg suchen, weil muss man auch zugeben, Real lässt da schon was anbrennen.
Ja, also sie haben es zwar versucht, im Aufbau über die rechte Seite zu spielen, Dortmund, aber dann auch immer sehr schnell die Verlagerung auf links gespielt. Und da wussten sie auch, ja, da haben wir einen Tempovorteil mit Adeyemi. Und das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel, Adeyemi links sehr weit vorzuschieben und Adeyemi dann auch in der Verlagerung zu finden. Da war auch Füllkrug sehr wichtig, der immer wieder lange Bälle bekommen hat, der immer wieder auch Bälle gehalten hat, der da vorne sehr, sehr gut darin war, die Realverteidiger zu beschäftigen und dann eben diese Freiräume auf den Flügeln zu provozieren. Und Adeyemi war da, glaube ich, schon der Schlüsselspieler, den sie immer wieder versucht haben, freizuspielen, wo sie immer versucht haben, das Tempo, den Tempovorteil, den er auch gegen den älteren Kafferal hat, auszunutzen.
Wenn wir uns das Aufbauspiel von Real anschauen, bekommt man das Gefühl, dass Kroos und Kamavinga quasi immer anspielbar sind. Vielleicht lässt Dortmund das eben auch zu, kommen wir gleich drauf. Aber es entsteht jetzt nicht ganz so viel daraus. Also es sind dann eher mal, wenn Bellingham kurz kommt oder wenn Vinicius den Ball auf der Seite bekommt, dann wird es eher mal gefährlich. Bei Kroos ist das genau das Mittel, was sie schon suchen, dass du eigentlich so einen ballstarken Spieler den Ball gibst, aber dass Dortmund gut hinbekommt, dass daraus wenig entstehen kann.
Ja, Dortmund hat das sehr, sehr gut hinbekommen. Dortmund hat es auch geschafft, dass Kroos immer weiter nach hinten gedrückt wurde. Also Kroos war irgendwann mit der dritte Verteidiger in der Aufbaulinie. Sehr, sehr stark war auch dann teilweise zwischen die beiden Innenverteidiger gefallen. Und da war Dortmund auch sehr flexibel. Also man hat schon gemerkt, dass Brandt und Sabitzer die Aufgabe hatten, vorzuschieben und immer wieder auch Kamavinga und Kroos unter Druck zu setzen. Die Außenspieler bei Dortmund eher tief. Das war teilweise sogar schon so eine Art Tannenbaumformation, heißt das. 4-3-2-1. Mit sehr tiefen Außen und sehr weit vorrückenden Achtern. Und da haben sie dann es geschafft, auch vorne in der ersten Linie ganz guten Druck auszuüben. Sie sind dann auch nicht ins letzte Risiko gegangen, Dortmund, aber sie haben es verhindert, dass eben Real zu lange in die Ballzirkulation kommt, hatten immer wieder gute Pressing-Auslöser, zum Beispiel, wenn Kroos nach halb links gefallen ist, dann wollten sie immer das Pressing suchen. Da haben sie schon Real sehr gut unter Druck gesetzt und du hast es gerade angesprochen. Real hat sich dadurch nur befreien können, indem halt Vini Junior zurückfällt, Bellingham zurückfällt, indem halt die Spieler zurückfallen. Und dann war es teilweise so, dass wenn Real es geschafft hat, sich aus dem Pressing zu befreien, dass da vorne im Sturmzentrum ein riesengroßes Loch war. Also selbst wenn sie da den Angriff hätten zu Ende spielen können, da wäre überhaupt niemand gewesen, der ein Tor hätte schießen können, weil sie halt immer alle so weit nach hinten gegangen sind. Und dadurch hat es dann auch Dortmund geschafft, dass das Spiel einfach vom eigenen Tor wegbleibt, weil Real konnte keine Flanken schlagen, konnte keine Bälle vorne reinschlagen, da war halt schlicht niemand.
Das ist das klare taktische Mittel auch von Dortmund gewesen, dass wenn Kroos den Ball bekommt, ich glaube, das konnte man dann immer wieder beobachten, dass Can sich gerade um Bellingham kümmert, Kamavinga dann von Brandt, Füllkrug so ein bisschen in die Mangel genommen wird und dann hast du halt einen Spieler wie Valverde, auch Cavarral auf rechts, die halt eigentlich einen guten Raum haben, aber so total isoliert sind, weil der Ball da ganz schwer hinkommen kann. Das ist, glaube ich, schon sehr raffiniert sich überlegt gewesen, aber es kann eben auch nur funktionieren, wenn das alles auf einem sehr hohen disziplinaren Niveau ist.
Ja, du hast auch dann ein-, zweimal hat es ja Real dann geschafft, eben den Ball so zu spielen mit der Verlagerung, dass ein Valverde zum Beispiel frei geworden ist. Aber das sind natürlich auch die schwersten Pässe, die du im Fußball spielen kannst. Und selbst ein Kroos kann diese Pässe nicht 20 Mal pro Spiel spielen, sondern zwei oder dreimal. Und da hast du dann auch ein bisschen die Nervosität gemerkt bei Real, die dann eben diese Bälle dann teilweise zu lang geschlagen haben, die dann auch unter Druck dann so ein bisschen fehlerhaft geworden sind, sodass sie am Ende den Ball lang schlagen mussten. Das war halt das eine, dass Dortmund da wirklich ein gutes Pressing aufgezogen hat, immer gut in die Mannorientierung gefunden hat, auch die guten Pressing-Auslöser gefunden hat, aber zugleich auch eine gewisse Nervosität bei Real geherrscht hat in dieser ersten Halbzeit.
Und die große Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, ist, mit welcher Idee wollte Real dann in dieser ersten Halbzeit in den Strafraum kommen? Es ist eben nicht Bellingham, der dann mal ganz vorne zu finden ist. Es wurden 10 Flanken geschlagen, auf wen auch immer, die da kamen. Also hast du da irgendein Konzept erkannt, wie es mal über mehr als nur einen glücklichen Ball da reingehen kann?
Ich hatte das Gefühl, die waren ganz glücklich damit, gar nicht in den Strafraum zu kommen, so blöd das klingt. Aber du hast schon recht. Also da hat halt wirklich ein Strafraumstürmer gefehlt. Vinicius Junior praktisch permanent nach links ausgewichen, Rodrigo permanent nach rechts ausgewichen, Bellingham hat sich fallen lassen. Da war dann sehr viel diese Freiheiten, die sich die Spieler nehmen und diese Freiheiten aber in einer unproduktiven Weise. Also so für Ballsicherung. Und Real hat in der ersten Halbzeit auch dadurch sehr, sehr viel Ballbesitz. Also selbst für ein Real-Dortmund-Spiel war das, glaube ich, 65-35. Und eigentlich ist Real keine Mannschaft, die gerne 65% Ballbesitz hat. Die fühlen sich dann eher mit 55-60 wohl, wenn sie dann doch trotzdem noch das Tempo Richtung Tor bekommen. Aber sie mussten dann immer häufig auf Ballsicherung gehen und auf hintenrum spielen gehen, weil eben vorne keiner da war. Und ich glaube, das hat Dortmund sehr, sehr gut getaugt, so in dieser Rolle zu sein, der Mannschaft, die den Gegner ein Stück weit machen lassen kann, aber auch nur machen lässt außerhalb der Zonen, in der er sich wohlfühlt.
Dazu auch gesagt, dass ein Mondi quasi nichts nach vorne mitmacht, dann eher als Absicherung noch, das kommt ja auch noch hinzu. Also die ersten 20 Minuten ist Real bestimmend mit mehr Ballbesitz, aber quasi kaum mit Chancen versehen. Und dann macht der BVB so richtig auf, weil aus dem Nichts mal ein herausragender Ball von Hummels kommt. Du hattest es eben schon gemeint auf Adeyemi, der vor Courtois dann so ein bisschen die falsche Entscheidung trifft und eigentlich eher nach rechts ausschwenken müsste, verpasst dann quasi diesen Hochkaräter. Aber es ist schon wie gegen Paris, nicht nur der Plan, sondern auch die ganz klare Mittel, dass du immer schaust, wo hat die Viererkette jetzt mal einen Stellungsfehler? Weil man hat es gesehen, Carvajal kommt da komplett raus aus dieser Ordnung. Das hatten wir bei Paris schon mal so gesehen. Und ein Hummels ist ein Spieler wie, glaube ich, kein zweiter, der das aus diesem tiefen Raum dann auch erkennt.
Ja, das ist ja genau so, wie der Matchplan von Dortmund war. Genauso haben sich das vorgestellt. Dass halt über den rechten Halbraum, wo halt dann Kroos weggezogen wird, wo dann Hummels einfach reinmarschieren kann in diesen freien Halbraum. Von da aus die Verlagerung auf die linke Seite, beziehungsweise in dem Fall halblinke Seite, von der dann Adeyemi in Richtung Tor startet. Das war genau exakt wie am Reißbrett entworfen. Und ja, das wird, glaube ich, noch Adeyemi, aber auch viele BVB-Fans in den Träumen verfolgen, sehr lange Zeit, wie er diese Chance nicht gemacht hat, weil das war schon die größte Chance. Wir werden ja noch über andere Chancen reden, aber bei den anderen Chancen hätte auch, glaube ich, der VAR jeweils eingegriffen. Da war dann viel Abseits eigentlich dabei, aber das war, glaube ich, die große Chance, über die man sich im Nachhinein ärgern muss.
Wir hatten es beim Spiel der Bayern gegen Arsenal im Hinspiel, dass du solche Spielertypen hast wie in Sané, wie Gnabry, die mit enormem Tempo versehen sind, aber wo wir wissen, die haben eben auch diese Torgefahr. Ist das dann der Unterschied zu Dortmund, wo du auf solche Spieler setzen musst, setzen kannst, weil Adeyemi und Sancho auf diese Art und Weise komplett in Form sind und das Spiel so viel stärker machen, aber einfach nicht diesen Tor-Killer-Instinkt haben und dann eher mal auf den Füllkrug angewiesen sein müssen, den sie aber natürlich nach dem großen Tempo gar nicht mehr finden können?
Ja, das ist natürlich die große Krux, wobei das ja auch in gewisser Weise für Sané gilt. Das haben wir auch schon oft analysiert, dass Sané dann häufig in Abschlusspositionen kommt und wenn er diese Abschlüsse auch machen würde, wäre er so einer der besten Spieler der Welt, aber er macht sie halt dann häufig nicht und das ist dann ein bisschen ähnlich bei Adeyemi, wobei Adeyemi eigentlich noch mehr Kaltschnäuzigkeit halt hat, so kennt man ihn aus Salzburg auch ein Stück weit. Das hat er noch bei Dortmund nicht wieder gefunden und ich glaube, das wirkte halt so ein bisschen, als ob er da zu lange Zeit hatte zu überlegen, was er macht und sich dann zu sehr zurechtgelegt hat. An und für sich musst du da ein bisschen mehr rausholen. Also wenn der Torwart dann das Ding hält, dann kannst du sagen, geil vom Torwart gemacht, aber so ist es halt schwierig.
Es gibt das nächste dicke Ding. Marzen bleibt nach einem Angriff in der Aktion, holt sich den Ball und steckt dann auf Füllkrug durch, der im Abseits steht, aber den Pfosten dann trifft. Erneut eine gute Möglichkeit. Und auch hier, Real ist für mich dann einfach ein bisschen zu schlaf mit sich, gerade wenn du den Ball verlierst, 25 Meter vom Tor. Es darf dir doch nicht passieren, dass dann Füllkrug im Rüdigers Rücken da sofort abhaut.
Nee, und auch gerade diese Rücken der Abwehr, der war sehr schlecht gesichert bei Real. Also da hatten sie sehr selten es rechtzeitig geschafft, sich abzusetzen tief. Sie haben sehr selten dann den Druck im Mittelfeld hinbekommen, diese Pässe überhaupt zu verhindern. Also so die beiden wichtigen Dinge, wenn du keinen Druck hinbekommst, setzt du dich nach hinten ab. Wenn du Druck hinbekommst, dann kannst du nach vorne verteidigen. Aber das hat in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gestimmt. Das hat dann eben Dortmund einige Male ausgenutzt, wenn auch mit Abseits dann, muss man halt fairerweise sagen, es wäre dann zurückgepfiffen worden sowieso, weswegen auch die Expected Goals-Zahlen am Ende so mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen sind. Aber trotzdem war der Real eigentlich nicht auf der Höhe und es waren auch defensive Fehler, die man von ihnen auch schon ein paar Mal gesehen hat. Die sind ja auch mit relativ vielen Gegentoren, muss man ehrlicherweise in dieses Finale eingezogen.
Es ist eine starke Phase des BVB, die sich ja schon fast ärgern müssen, nicht mehr draus zu machen, abseits hin und her, aber sie haben heute die Gelegenheiten. Was ich gerade noch so überlege, ein Toni Kroos hätte sich in dem BVB-Mittelfeld, glaube ich, auch ganz wohl gefühlt. Kaum Druck auf den Ball und kann immer wieder diese Steckpässe spielen. Also so ein Typ, aber ich meine, die Bälle waren ja gut gestern mit über 85% Passgenauigkeit, aber so ein Typ, der dann vielleicht nochmal den Ticken genauer ansetzt, das hätte schon nochmal geholfen.
Ja, wobei ich glaube, da hätte sich jeder zentrale Mittelfeldspieler wohlgefühlt in diesem fehlenden Druck von Real, gerade in dieser Zone. Ja, ein bisschen mehr Genauigkeit wäre dann vielleicht gut gewesen aus Dortmunder Sicht, auch dann die wenigen Chancen besser zu nutzen. Sie hatten auch zum Beispiel kurz vor Ende der Halbzeit oder war es kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, gab es ja auch einen Gleichzahlkonter und einmal, glaube ich, sogar einen Überzahlkonter. Den haben sie auch nicht gut ausgespielt. Also die letzte Genauigkeit dann im letzten Drittel, die hat dann schon gefehlt. Aber trotzdem kann man da eigentlich bis zum Abschluss Dortmund wenig vorwerfen. Also ihr Matchplan ist voll aufgegangen, den sie gehabt haben. Sie haben auch defensiv gut gestanden und haben wirklich das Spiel vom eigenen Tor ferngehalten. In der ersten Halbzeit gab es sehr wenig zu meckern, außer dass sie eben die Tore nicht gemacht haben.
Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Du meinst so ein 6 gegen 4, wo Sancho dann irgendwie so einen halbhohen Ball in den Raum spielt und dann wissen die Dortmunder gar nicht, wie sie damit anfangen sollen. Was sie aber gut machen, ist, dass sie kaum den Ball verlieren. Das ist erstmal die oberste Priorität. Angriff ist die beste Verteidigung. Machst du vorne viel richtig, geht nach hinten eben wenig und Real natürlich dann in der Phase oder sowieso nicht als Team bekannt, was dich im Konter dann überrennt, wie es vielleicht mal in Paris gemacht hätte, PSV in Ansätzen. Also die Absicherung musste gestern vielleicht gar nicht so der große Fokus sein von Dortmund-Seite.
Aber sie waren immer schon gut abgesichert und ich glaube, da darfst du auch Real nicht unterschätzen. Sie kommen einfach sau selten in diese Situation, weil sie in der Liga eigentlich nie in eine Situation kommen und auch in der Champions League eher selten. Also das ist, ich glaube trotzdem, wenn du halt einen Konter gut ausspielst und dann Bellingham, Vinicius Junior und Rodrigo vorne drin hast, da musst du schon mit 5 bis 6 Leuten absichern. Das hat Dortmund ja auch gemacht. Also Can ist ja permanent zwischen die Verteidiger gefallen. Sie hatten immer ihren 3-2-Aufbau. Auch die Außenverteidiger haben nicht das letzte Risiko nach vorne gegangen. Also da war Dortmund immer schon auch darauf bedacht, die Absicherung zu haben, weil sie auch wussten, wir sind hier nicht die individuell stärkere Mannschaft. Wir können jetzt hier nicht wie in der Bundesliga drauf setzen, dass Hummels und Schlotterbeck 3 Mördergrätschen raushauen, auch wenn Hummels 2-3 Mördergrätschen rausgehauen hat. Aber sie haben es trotzdem dann mit einer höheren Absicherung gespielt.
Wie hast du denn die erste Hälfte oder vielleicht das Spiel von Riasson bewertet? Ich glaube, der hat natürlich einen enorm schweren Job gegen Vinicius, also so viel muss man sagen, hat aber nach vorne eben wirklich viel mitgemacht. Also wäre das so in dieser Rolle jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Absicherung nach hinten brauchen könnte und nach vorne eben ein paar mehr Freiheiten in so einem Spiel?
Fand ich gar nicht. Also natürlich musst du gegen Vini Junior immer ein defensives Spiel spielen und Dortmund hat da auch immer sehr, sehr gut zurückgearbeitet, haben wir gerade auch schon gesagt, mit dieser Tannenbaum-Formation, die Außenstürmer haben da sehr, sehr weit zurückgearbeitet, sodass Riasson da selten 1 gegen 1 gehen musste. Hat sich 1-2 Mal foppen lassen von Vini Junior, aber es kam dann eher in Halbzeit 2, wo er dann Probleme bekommen hat. Aber das ist halt so eine Sofa-Expertentum jetzt zu sagen, du musst im Champions-League-Finale, wenn auf deiner Seite Vini Junior spielt, noch 5 Meter weiter nach vorne schieben. Das ist, glaube ich, in der Praxis nicht möglich. Also in der Theorie wäre es schön gewesen, wenn sie dann auch diese Angriffe durch den rechten Halbraum nicht immer mit einer Verlagerung hätten beenden müssen, sondern auch mal an die Grundlinie Riasson hätten schicken können. Das kam, glaube ich, nur 1-2 Mal vor. Aber in der Praxis ist das so, so schwer in so einem Spiel und da mache ich ihm keinen Vorwurf draus.
Dann hält Sabitzer nochmal aus der Distanz drauf. Das führt dann auch im Nachhinein zu einer Ecke. Sie haben viele Standards in der ersten Halbzeit, aber die sind kaum eine große Waffe, weil Real das auch sehr gut wegverteidigt. Bekommen kaum Gegentore nach Standards. Was macht es denn so gut, dass Real das da rausbekommt und nach eigenen Standards quasi kaum was passiert?
Real ist sehr, sehr gut bei Standards einfach, das muss man sagen. Also sowohl offensiv, defensiv. Offensiv werden wir noch dazu kommen. Ich fand die Standards von Dortmund auch nicht immer gut getreten. Also da hat Julian Brandt dann nicht immer die besten Standards ins Zentrum reinbekommen. Aber ansonsten hast du natürlich bei Real sehr viele hochgewachsene Spieler, die das auch gut wegverteidigen können. Courtois hatte da einmal so einen kleinen Wackler drin, wo er den Ball nicht beim ersten Anlauf fasst. Aber grundsätzlich ist der auch ein Torwart, der da eine gute Strafraumbeherrschung hat. Also da war Real schon immer auf dem Posten und da hat Dortmund sehr wenig rausgeholt aus diesen Standardsituationen.
Es gibt noch ein paar Halbchancen. Mit 0-0 geht es dann aber in die Pause. Und damit die Frage, wo man denn die Grenze zieht zwischen bei Real viel Luft nach oben, was die eigene Leistung angeht, aber auch so ein bisschen Kalkül, was sie ja immer mitbringen, womit dieser Spielstil einhergeht. Toni Kroos hatte nach dem Spiel gemeint, die erste Halbzeit war nicht gut und auch Ancelotti hat das gesagt. Also müssen sie sich auch schon, ja sag ich mal, schütteln in der Halbzeitpause und das war definitiv nicht nach den Vorstellungen, wie die Königlichen das angehen wollten?
Ja, die Königlichen haben ja mittlerweile so diesen Ruf von wegen, ja, sie machen schon irgendwann ihr Tor, sie haben die Ruhe weg, es ist egal, wie das Spiel läuft, die bleiben ruhig. Aber das heißt ja nicht, dass sie mit Absicht schlecht spielen. Und das heißt ja nicht, dass sie diese Riesenchance von Adeyemi da gerne zulassen, sondern ich glaube, die wären auch froh gewesen, wenn dieses Spiel in der ersten Halbzeit keine Chance auf beiden Seiten gehabt hätte. Und so war es natürlich auch ein Stück weit glücklich, dass sie da wirklich mit einem 0-0 in die Pause gehen dürfen können. Das war natürlich nicht im Sinne von Real, dass sie da auf den Torwart und auf das Glück angewiesen waren. Zur Wahrheit gilt auch, dass Dortmund eine Riesenchance hatte durch Adeyemi, fand ich, dann noch auch die Riesenchance durch Füllkrug, die aber abseits war, die Riesenchance durch Brandt, die auch abseits war, da muss man ja auch dann ehrlich sein, wenn man dann sieht, aber zwischenzeitlich, ich glaube, XG-Werte von 1,8, die muss man auch dann so ein bisschen, ja, kritisch genießen. Und was im Sinne von Real natürlich lief, war, dass Dortmund zur Pause schon 5 Kilometer mehr gelaufen ist, war auch bei Sprints 20% mehr Sprints gesetzt hat, als Real das musste. Das ist, glaube ich, das, was noch am ehesten im Sinne von Real lief, dass sie gemerkt haben, shit, wir spielen ja nicht gut, aber wir sind auch nicht an der Leistungsgrenze dran und der Gegner muss hier schon sehr, sehr viel mehr investieren, um uns bei diesem 0-0 zu halten.
Klar, mehr Ballbesitz für Real, das bringt dann das bessere Spiel für den BVB. Das ist ja dieses Muster in dieser Saison, dass sich Teams wie der BVB leichter tun, wenn sie weniger Ballbesitz haben. Kannst du denn darauf hoffen, dass das in der zweiten Halbzeit auch so aussieht? Oder bekommst du dann irgendwie auch das Gefühl, es hat bisher nicht funktioniert, wir müssen noch mal mehr versuchen, was eigentlich dann kontraproduktiv für dein eigenes Spiel ist?
Meinst du jetzt aus Real oder aus Dortmunder Sicht?
Aus Dortmunder Sicht, dass du verleitet bist, mehr mit dem Ball anfangen zu wollen, weil es ja bisher noch nicht geklappt hat, sag ich mal.
Ach so, ja, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, da ist auch Terzic dann in die Halbzeitpause gegangen, hat gesagt, Jungs, wir machen genauso weiter. Wir gucken jetzt mal, was Real verändern wird. Aber wir sind super drin im Spiel. Unser Pressing funktioniert. Wir haben immer wieder die Chancen vorne drin. Ich glaube nicht, dass du da dann irgendwie großartig zurückblickst oder sagst, Mensch, das ist nicht gelungen. Weil wenn du es natürlich, ich habe es jetzt gerade so ein bisschen runtergespielt, aber natürlich ist der Spielverlauf der ersten Halbzeit genau das, was Dortmund sich erhofft hatte. Sie haben gegen den Gegner, der eigentlich klar favorisiert war, gut mithalten können. Sie haben wirklich gutes Spiel gemacht in allen Spielphasen, vielleicht in manchen Spielphasen, wie zum Beispiel gegen den Ball, das beste Spiel der Saison gemacht. Und da gibt es dann nicht viel zu beanstanden, außer dass du hättest die Chancen machen müssen. Aber da noch eine große Leistungssteigerung zu erwarten, ist, glaube ich, auch noch diese Saison dann ein bisschen vermessen.
Wie laut wurde Carlo Ancelotti deiner Meinung nach in der Kabine und hat er vielleicht sogar mal die zweite Augenbraue hochgezogen nach der Halbzeit?
Ich kann mir bei Carlo Ancelotti nie vorstellen, dass er laut wird, aber ich glaube, er ist auch ein Trainer, der dann ganz genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Real anders zurückgekommen ist aus der Pause. Die haben auch taktisch sehr, sehr viel umgestellt. Da werden wir gleich zu kommen. Und ich glaube, dann war es eher so, dass er nochmal halt gesagt hat, das und das und das müssen wir jetzt ändern, dass er sich dann aber mit seinen Spielern besprochen hat und da dann nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist, so mit der Herangehensweise der ersten Halbzeit wird das nichts. Und es ist ja auch immer wieder, dass er hat ja sein Champions-League-Finale damals, erinnern sich die Eltern unter uns noch, mit Milan, da haben sie zur Pause 3-0 geführt und haben dann trotzdem noch gegen Liverpool verloren, das berühmte Finale. Und seitdem ist es auch so, da kannst du die Uhr nachstellen in Finals, dass Ancelotti sowas nicht mehr passiert. Also dass er wirklich dafür sorgt, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit on point ist. Und das war jetzt auch wieder der Fall, weil er genau weiß, so in der zweiten Halbzeit, da zählt's.
Es gibt wieder ein bisschen Abtasten und Abwarten beider Teams, noch nicht viele Chancen. Dann kommen wir dann mal dazu. Was ändert sich denn bei Real? Gibt es da Unterschiede im Spielaufbau gegen den Ball? Sie übergeben den Ball mehr an Dortmund, das fällt schon mal auf. Aber was hast du da sonst erkannt?
Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Faktor. Real hat in der ersten Halbzeit 65% Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit hat Dortmund mehr Ballbesitz. Weil Real das hohe Pressing größtenteils einstellt, weil sie die Abwehrkette sehr, sehr viel tiefer schieben und weil sie auch jetzt mit Fünferkette arbeiten. Also Fünferkette manchmal in der Abwehr, wenn Valverde sich zurückfallen lässt, damit halt eben Adeyemi nicht mehr zu seinen Sprints ansetzen kann, damit er da einen Gegenspieler hat. Manchmal auch Fünferkette im Mittelfeld. Vini Junior war dann häufig auf links außen und ist dann halt auch ins Mittelfeld mit reingegangen, hat dann sehr, sehr viel mehr zurückgearbeitet. Also da ging es sehr viel mehr um eine hohe Kompaktheit im Spiel gegen den Ball. Da ging es sehr viel mehr darum, tiefer zu stehen, die tiefen Läufe von Dortmund nicht mehr zuzulassen. Und zugleich im Spiel nach vorne dann auch eine bessere Abstimmung, wer wann in den Strafraum geht. Also Bellingham hat eine sehr viel zentralere Rolle gespielt, aber auch im offensiven Spiel eine höhere Rolle, hat sich nicht mehr so fallen lassen. Auch ein Rodrigo ist häufiger in Richtung Tor gezogen, war dann nicht die rechte Seite gehalten. Und dann konnte man das klassische Spiel über Vini Junior links aufziehen und dann hatte man trotzdem noch Besetzung im Strafraum. Also alles so kleinere Änderungen, die aber für eine deutliche andere Dynamik gesorgt haben. Du hast ja gerade auch schon erwähnt, deutlich weniger Ballbesitz für Real, deutlich mehr Ballbesitz für Dortmund, auch deutlich mehr Torschüsse jetzt plötzlich für Real und auch deutlich mehr Flügelangriffe von Real und damit auch deutlich mehr Standardsituationen, die sie sich herausspielen.
Die Standards, die man hat das Gefühl, die werden dann wirklich zur Waffe, wo Real ernst macht. Und was hat Groß für einen feinen Fuß? Da gibt es schon mal eine Möglichkeit vom Strafraum-Eck. Da hält Kobel noch sehr gut. Ansonsten, der BVB muss sich dann natürlich auch drauf einstellen. Muss Dinge ändern, muss im Ballbesitz versuchen, nochmal mehr in diese Zwischenräume zu kommen. Aber das gelingt in dieser Phase natürlich nicht mehr ganz so gut wie vorher.
Ich muss auch ehrlich sagen, dass das nicht Dortmunds große Stärke ist. Das haben wir auch immer wieder bei der Bundesliga analysiert, dass sie Probleme haben, aus dem Ballbesitz heraus wirklich Dinge zu kreieren. Wenn sie ihr Tempo auf den Außen nicht nutzen können, dann sind die Außenspieler häufig komplett abgemeldet. Man hat dann gemerkt, dass sie versucht haben, auch nochmal die Außenspieler zu tauschen. Sancho ist dann häufig auf der linken Seite aufgetaucht, Adeyemi mal auf der rechten Seite. Brandt hat sich viel bewegt, aber das war dann doch relativ schwierig gegen ein Real, das dann eben diese hohe Kompaktheit hatte, entweder im 5-4 oder im 4-5-1. Da haben sie sich dann deutlich schwerer getan als in der ersten Halbzeit, wo die Räume hinter der Abwehr da waren.
Von einem Spieler, von dem ich mir etwas mehr erhofft hätte, vielleicht auch mehr Auffälligkeit, ist Emre Can gewesen. Der hatte ja zu Beginn des Spiels was abbekommen. Keine Ahnung, ob das noch was zu tun hatte über den Rest des Spiels. Aber hatte er eigentlich Freiräume? Hätte man sich da schon ein bisschen mehr Kreativität, mehr Progressivität wünschen können? Weil so wirklich auffällig, wie gesagt, fand ich ihn dann nicht in der Phase.
Ja, das ist aber auch nicht sein Spiel hundertprozentig. Also er ist jetzt kein Spieler, der von hinten heraus eröffnet. Er ist auch kein Spieler wie Granit Xhaka, den du dann ein bisschen nach vorne in den Druck schicken kannst. Ich finde, das haben sie schon ganz gut integriert in den Aufbau, dass sie so, Can lässt sich fallen, sie haben einen 3-2-Aufbau. Das war schon eigentlich ganz gut gelöst. Aber dann sind sie halt nicht weiter nach vorne gekommen. Und ja, Real hat das dann auch besser hinbekommen, eben einen Schlotterbeck und einen Hummels zu pressen und auch die beiden dann zu Pässen auf Can zu verleiten. Und Can hat dann eben nicht diese tollen Diagonalbälle gespielt, nicht diese tollen Bälle ins zentrale Mittelfeld hinein. Da kann man sicherlich vielleicht mehr erwarten, muss aber auch ehrlich sagen, das ist nicht Cans Kernkompetenz. Cans Kernkompetenz ist halt Dynamik und halt Spiel gegen den Ball und mit seiner Körperlichkeit zu arbeiten. Dass er jetzt plötzlich in einem Champions-League-Finale den feinen Fuß auspackt, war nicht zu erwarten.
Eine Gelegenheit gibt es dann für den BVB, weil Füllkrug per Kopfball Courtois prüfen kann. Der bekommt zwar viel zu tun, aber hat nicht die ganz große Mühe an diesem Arm. Das ist dann zu unplatziert. Auch in der Situation, wenn Füllkrug den einfach etwas besser setzt, so viele Gelegenheiten bekommt er davon nicht, dann sieht das natürlich schon ganz anders aus. Aber diese Kaltschnäuzigkeit, die sie auch gezeigt haben über die Champions-League-Saison, einfach gestern auch nicht ganz drin gewesen im Fuß und in den Köpfen.
Ja, man muss fairerweise sagen, Dortmund hat im Laufe der Champions-League-Saison, das haben wir auch schon leidlich oft analysiert, in der K.O.-Runde haben sie in keinem Spiel mehr XG gehabt als der Gegner, außer jetzt im Finale. Das war das erste Mal, dass sie wirklich geschafft haben, den Gegner in Sachen Torchancen zu besiegen. Und jetzt ausgerechnet an diesem Tag schaffen sie es halt nicht, aus zwei halben Chancen zwei Tore zu machen, sondern sie machen aus drei guten Chancen kein Tor. Ist natürlich doppelt und dreifach ärgerlich. Aber gerade in der zweiten Halbzeit müssen wir auch ganz ehrlich sagen, diese Füllkrug-Chance ja, aber sonst kam ja nicht viel. Und auch die Füllkrug-Chance würde ich so ein bisschen anders bewerten als du, dass er da mit voller Dynamik reinkommt, dass der Ball wirklich schwer zu nehmen ist, auch von halb rechts. Das, was er daraus macht, halt gerade in Sachen Kraft des Kopfballs. Das ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Also ein bisschen platzierter und der wäre super gewesen. Also aber viel mehr kannst du da auch nicht rausholen. Aber in der zweiten Halbzeit war dann für Dortmund nicht so mega viel drin.
Ein paar hatten von fehlendem Matchglück gesprochen. Okay, wenn er den eben noch etwas anders trifft und wer mit Glück ins lange Eck geht, das rechnet man dann natürlich im Nachhinein immer dazu, aber natürlich jetzt nicht, dass er mehr draus machen muss. Wie gefährlich ist es denn als gegnerische Mannschaft von Real, sich mit diesem langsamen Tempo abzufinden und dabei selbst nie so wirklich abzuschalten oder sich dran zu gewöhnen, eher auch mal selbst auf den Ball zu stellen und abzuwarten? Also kann ja schon dazu verleiten, dass man sich da eben wirklich hingibt.
Also ich glaube, von der ersten Minute an hätte Real so nicht spielen können. Ich glaube, das hätte dann zu doch mehr Problemen geführt und Dortmund hätte dann, glaube ich, schon schneller Lösungen auch gefunden und hätte dann auch irgendwann über Flanken ein bisschen mehr Gefahr entwickelt. Also das ist keine Spielweise, die von der ersten Minute an taugt, aber diese Umstellung innerhalb von der zweiten Halbzeit hat dann schon sehr gut funktioniert, weil Real auch die Kaltschnäuzigkeit hat, um es durchzuziehen. Also weil Real dann auch trotzdem, wenn sie dann mal den Ball bekommen, nicht zu hektisch werden, nicht zu unbedingt diesen Konterfußball spielen wollen, sondern auch ein Groß da trotzdem mal den Fuß auf den Ball setzt und sagt, so jetzt mal ruhig, Jungs, jetzt gucken wir mal, wo jetzt hier der Passwinkel ist. Ich glaube schon, dass das mit einer Realmannschaft eher funktioniert als mit anderen Mannschaften, weil die eben diese Abgewichstheit haben. Und die haben ja auch schon gegen zum Beispiel Manchester City sehr tief verteidigt, auch in Phasen gegen Bayern München. Ich glaube, die fühlen sich darin wohler als viele andere Spitzenteams.
Ja, sind denn Real Madrid und Ancelotti das beste Team darin, ihr Spiel über die Spieldauer an den Gegner und den Verlauf anzupassen? Weil das ist ja das, was wir dann am Ende als diese realen Magie abstempeln. Sie es immer wieder schaffen, auf einzelne Situationen so enorm gut zu reagieren.
Ja, wir reden ja oft bei Ancelotti darüber, dass er kein Trainer ist, der seiner Mannschaft ein starres Konzept auferlegt. Und das ist in vielen Phasen ist das auch nicht optimal. Und wir reden ja auch immer sehr viel von Real Glück, weil das ja auch da ist. Das haben wir auch in der ersten Halbzeit wieder gesehen. Und dass da halt eben kein starres Positionsspiel war, aus dem du heraus agieren konntest, war auch so ein Teil, warum sie dann eben nicht die Räume gefunden haben, warum sie auch diese 64% Ballbesitz wirklich sehr unseriös ausgespielt haben und sehr unsouverän ausgespielt haben. Das wäre einem City nicht passiert. Ein City hätte da noch dann den freien Mann immer gefunden und hätte da sich nicht so foppen lassen. Aber das andere ist natürlich, wenn du kein so komplett starres Konzept hast, bist du natürlich freier in der Wahl der taktischen Mittel. Und dann kannst du auch mal sagen, Mensch, ja, dann nimmt ihr mal den Ball. Also das ist ein Pep Guardiola City so eine zweite Halbzeit spielt, das kannst du dir nicht vorstellen eigentlich. Also, dass die plötzlich die Pressinglinie so weit nach hinten verschieben. Aber das kann natürlich einen Real machen, weil halt Ancelotti da nicht so ist, ja, das ist mein Stil, wir müssen das jetzt durchziehen, sondern okay, jetzt gucken wir mal, was funktioniert heute, was funktioniert heute nicht und dann danach den Baukasten bestückt. Und das macht sie so gefährlich auch für viele Gegner.
Macht dir das denn Spaß als jemand, der da gerade den taktischen Blick drauf hat, immer wieder drauf zu warten, was sie verändern? Oder hast du es lieber, dass Teams mit einem Konzept Erfolg haben eben auch damit und das durchziehen?
Ich habe meinen Frieden mit Real geschlossen. Also ich habe mich sehr geärgert über die ersten Champions League-Siege, weil man da ja noch so war, Mensch, die haben ja wirklich in jedem Spiel nur Glück und dann in der 90. Minute noch ein Tor und irgendwie besonders geil anzuschauen ist das nicht. Eigentlich kannst du in der 80. einschalten, vorher ist es halt wirklich nicht gut anzuschauen. Aber ich habe damit meinen Frieden geschlossen, weil es halt wirklich auf die Spieler auch angepasst ist, weil sie halt die richtig tolle Mannschaftszusammenstellung haben, da dann immer wieder schöne Elemente drin zu finden sind. Ja, und weil du auch innerhalb des ganzen Wahnsinns und dieses ganzen Mentalitätsdings auch immer wieder Punkte findest, die halt interessant sind, wie zum Beispiel halt gestern Standardsituationen, die Umstellung. Also das ist ja nicht so, dass die komplett nur sich auf ihr Glück verlassen und auf ihren Mythos verlassen. Also das ist alles ja auch kein Zufall, dass die so gut sind. Aber das ist natürlich auch ein Spielstil, das muss man ganz ehrlich sagen, der nur mit Real funktioniert. Das ist ja auch das, was wir auch schon öfter angesprochen haben. Denn Carlo Ancelotti ist bei Bayern München nicht in besonders guter Erinnerung geblieben. Er ist bei Everton halt richtig gehend gescheitert. Und auch in Neapel hat er nicht das erreicht, was seine Nachfolger erreicht haben. Also da muss man auch ganz klar sagen, er ist keiner, der aus einer überdurchschnittlich guten Mannschaft eine sehr gute Mannschaft macht. Aber er ist einer, der eine sehr gute Mannschaft sehr gut zu verwalten weiß.
Und es ist dann fortan nicht so, dass Madrid dauernd auf das schwarz-gelbe Tor drückt, aber sie bekommen einfach mehr Selbstsicherheit zurück. Sie können anfangen zu zocken. Es gibt so einen guten Chip-Pass von Vinicius auf Bellingham, der sich auch mal die Freiheiten dann nimmt, sich abzusetzen. Und in diesem Fluss darfst du dann die Real gar nicht kommen lassen, weil du merkst es auch, dem BVB geht so langsam die Puste aus vorne. Und wenn da der Druck abnimmt, dann ist es schon irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis es dann irgendwann klingelt.
Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen dann jetzt auch so langsam in Richtung Thema Standards abbiegen, weil ich glaube, das ist das entscheidende Thema, wenn wir über das Spiel reden. In der ersten Halbzeit hat Real eine einzige Ecke und keinen guten Freistoß aus einer Position. In der zweiten Halbzeit haben sie dann eben die Flügel dominieren können und daraus zwar keine Chancen gemacht. Man sagt jetzt so, ja, okay, aus dem Spiel heraus war da jetzt nicht viel an Chancen. Aber sie haben dann in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 7 Ecken gehabt insgesamt und dann noch 2 wirklich gute Freistöße, die Toni Kroos aus sehr guter Position auch aufs Tor bringt. Und das ist ja dann auch kein Zufall wieder, sondern Teil des Matchplans, dass du eben dir mit der Zeit dann besser die Standards erarbeitest und auch weißt, das ist eine Domäne, in der wir gut sind.
Das 1:0 für die Königlichen nach der zweiten Ecke in dieser Situation, weil Kroos wunderbar reinschnibbelt und sich dann Carvajal von Marzen absetzt und auch Füllkrug da nicht mehr ganz folgen kann. Das ist ein exzellenter Kopfball, das ist sicherlich auch genauso einstudiert, dass er auf den Punkt hinkommen soll. Aber warum macht es das so schwer für die BVB-Abwehr, diesen Carvajal zu decken, und ist da nicht vielleicht auch was schiefgelaufen?
Also, wer die Bilder sehen möchte, ich habe auf Twitter ein paar Bilder geteilt von diesen Ecken. Man muss nämlich jetzt erstmal dazu sagen, das war 1:0 war die 6. Ecke Reals und 5 dieser 6 Ecken haben sie nach exakt demselben Muster gespielt. Also wirklich, Toni Kroos schiebt den Ball auf den ersten Pfosten. Da haben sich dann mehrere Spieler versammelt, unter anderem Rüdiger, und Carvajal hat immer sich von seinem aus dem Hinterraum von Marzen weggeschlichen und ist an den ersten Pfosten gesprintet. Das war immer dasselbe Ding. Und wenn man die Screenshots sich anguckt, dann sieht man auch, jedes Mal sind die Realspieler an denselben Punkt rausgekommen. Also kannst zum Beispiel Kammerwinger, der steht bei allen Ecken am selben Punkt. Das ist genauso 1:1 abgesprochen, eintrainiert und einstudiert gewesen. Und das ist natürlich einerseits für eine Mannschaft sehr schwer, das dann im Spiel auch umzuändern, weil du legst dir ja vor dem Spiel fest, gerade wenn du wie Dortmund eine Manndeckung spielst, wer nimmt wen, welcher Gegenspieler macht Sinn, da dann zu sagen, okay, Marzen nimmt jetzt nicht mehr Carvajal, sondern wir teilen da jetzt einen anderen Manndecker zu, ist auch schwierig, ist auch kaum möglich, weil du dann natürlich dann wieder die Größenverhältnisse beachten musst und alles. Trotzdem, wenn dann die 5. Ecke so kommt, musst du vielleicht auch deinen Manndecker, wirst du vielleicht deinen Raumdecker in diesen Raum ziehen, weil klar ist, das ist jetzt die 5. Ecke. Die spielen jetzt immer wieder diese Ecken in diesen Raum rein. Da müssen wir irgendwie diesen Raum besser abdecken. Oder wir müssen halt dann irgendwie gucken, dass wir das Blockverhalten besser machen, das Übergabeverhalten besser machen. Aber es war ja, wie gesagt, die 5. Ecke nach demselben Muster, und es war der 2. Kopfball von Carvajal. Also es war nicht so, dass Carvajal da zum ersten Mal zum Kopfball gekommen ist. Er hatte schon eine große Chance ein paar Minuten vorher. Also deswegen muss man da schon ein bisschen kritisch sein mit Dortmund, dass sie sich dann von derselben Variante wieder und wieder und wieder vor Probleme stellen lassen.
Danach ist es auch nochmal Nacho, der dann nur Kobel nochmal retten kann, quasi nach demselben Muster. Aber wie schwer ist es denn, sich das abzuschauen? Also das klingt ja nicht nach Hexenwerk, was Real mal da macht. Und gerade Standards sind ja eigentlich ein Mittel, wo irgendwie jedes Team mitarbeiten kann. Aber wie kommt es dann wirklich nur Madrid hin, dass es so gut aussieht? Ist es dieser Kroos mit seinem wahnsinnig guten Fuß?
Also das eine ist natürlich Kroos, weil wenn wir davon sprechen, wir haben 5-mal dieselbe Ecke gesehen und er hat sie 4-mal gut geschlagen. Einmal hat er sie ein bisschen zu hoch geschlagen, muss man ihm fairerweise zugestehen. Da hat man gemerkt, er sollte sie an den ersten Pfosten schlagen, sie kam aber eher Richtung zweiter Pfosten. Aber das musste er erstmal hinbekommen, wirklich 4-mal am Stück den Ball wirklich genauso zu servieren, dass er Ecke 5-Meter-Punkt auf Kopfhöhe runterkommt. Und ich glaube aber auch, so eine gewisse Form von Eingespieltheit, aber auch, die ziehen das einfach durch. Also die ziehen das halt durch. Und das ist ein berühmtes Zitat von Jürgen Klopp auch. Im Fußball ist es nicht immer wichtig, was man macht, sondern dass man es wieder und wieder macht und dass es man im Zweifelsfall 1000-mal wiederholt und dabei niemand auch nur 1% Intensität verliert. Und das trifft ja voll auf diese Standardvariante zu. Also nochmal, guckt euch das an, schaut euch diese Standards an. Jedes Mal kommt jeder Spieler am exakt gleichen Punkt raus und es ist jedes Mal exakt dasselbe. Und dass sie das machen, ohne dass halt irgendwie Carvajal beim 5. Mal dann sagt, ja gut, laufe ich diesen Weg nicht mehr, oder ein Rüdiger sagt, okay, dann mache ich jetzt diesen Block nicht mehr. Das ist dann halt auch so ein Stück weit eine Kunst, immer das, die Intensitätslevel hochzuhalten.
Also ein schöner Gegensatz, die stoischen Standards bei Real gegenüber dem dynamischen Spielstil, wo sich immer wieder viel verändert und du als Gegner auf beide Art und Weisen verzweifeln kannst. Und jetzt ist es eben der Standard, der die Führung einleitet. Gegen Real lange mitzuhalten ist schon schwer genug. Dann in Rückstand nochmal einen draufzulegen, fast unmöglich. Gerade dann auch, wenn die bisher lautere BVB-Seite im Wembley verstummt. Ja, und Bellingham den nächsten Hochkaräter hat, weil Real jetzt einfach wirklich zu zocken anfängt. Vinicius hat immer wieder seine Füße im Spiel. Du hast gemerkt, das ist in diesem Moment für mich zumindest die unschlagbarste Mannschaft in Europa, wenn sie das, was sie da zeigen, wirklich auf diese Phase immer wieder anwenden können.
Ja, zugleich muss man auch sagen, man darf das Spiel nicht vom Ende her analysieren und man ist bei Real natürlich immer, ja, sie liegen 1-0 vorne, das heißt, das Spiel ist schon beendet, aber theoretisch wäre es ja möglich gewesen, für Dortmund noch das Spiel zu drehen. Aber du hast es gerade auch schon angedeutet, man hat schon gemerkt, bei Dortmund war dann schon ein Knacks im Selbstbewusstsein und auch Real hat dann sehr, sehr bewusst auch in diesen Minuten nach dem Tor das Pressing ein bisschen vorgeschoben und dann auch Bellingham sehr weit vorgeschoben, weil sie gemerkt haben, so, jetzt können wir zuschlagen, jetzt sind die nervös. Aber auch, muss man ehrlich sagen, beim BVB von der Bank kamen dann wenig Impulse. Also die Ideen, die man dann von der Bank hatte, die sind allesamt nicht aufgegangen. Reus, so traurig das ist, bei seinem Abschiedsspiel im Champions League-Finale im Dortmund-Dress, hat keinen Einfluss auf das Spiel gehabt nach seiner Einwechslung. Auch dass Sancho nach links gegangen ist, hat überhaupt nichts gebracht. Dass man dann einen zweiten Stürmer bringt, fand ich noch ein Stück weit vielleicht zu früh mit Haller, weil dann nämlich eben mal im Mittelfeld in eine komplette Unterzahl geraten ist und überhaupt gar nicht mehr in die Räume reingekommen ist, sodass man Flanken oder Bälle in den Strafraum spielen konnte. Also das hat dann auch, war dann auch eher kontraproduktiv. Also man darf jetzt nicht so tun, als ob das unvermeidlich gewesen wäre nach dem Realtor. Da hat dann schon Dortmund so ein bisschen mit dem fehlenden Selbstvertrauen und den doch nicht optimalen Wechseln dazu beigetragen, dass Real da sehr schnell auf 2-0 runter hochschrauben und das Spiel dann verwalten konnte.
Ja, eben, wie gesagt, eine sehr interessante Frage, ob man früher hätte wechseln können, vielleicht in Malen einfach für die Kräfteverhältnisse bringen, aber wir hatten es gemeint, das ist sehr schwierig, da diese Konzentration und Intensität auf dem Platz ja anzunehmen und für die Spieler, die reinkommen, das riecht Real dann, dass die noch ein paar Minuten brauchen, um sich reinzufinden und dann kaum Einfluss am Spiel nehmen können. Na, und so ist es aber gerade der schon die ganze Zeit auf dem Feld steht mit Marzen, dem der entscheidende Fehler passiert und dann das 0-2 für Real Madrid beschert mit einem Fehlpass. Bellingham schnappt sich die Kugel, legt ab auf Vinicius und der krönt seinen starken Auftritt, überwindet Kobel nun auch aus dem Spiel heraus. Auch das sind vielleicht nach den Standards das Mittel, worauf Real geht, auf dem Fehler lauern und dann eiskalt ausnutzen.
Ja, beziehungsweise in dieser Phase, das ist ja auch eine super interessante Sache, wie sie halt nach der Führung gespielt haben. Also die einzige Phase in der zweiten Halbzeit, wo sie deutlich mehr Ballbesitz hatten, Real, als Dortmund, war zwischen 1-0 und 2-0. Und die einzige Phase, wo sie ein hohes Pressing gespielt haben, war auch halt zwischen dem 1-0 und dem 2-0, weil sie eben direkt gemerkt haben, jetzt liegen wir 1-0 vorne, jetzt müssen wir nachlegen. Und das muss man auch fairerweise dazu sagen, es war nicht Marzens erster Fehler und es war auch nicht Dortmunds erster Fehler. Sie haben auch auf dem Weg zum Champions-League-Finale, gerade gegen Atletico Madrid, ein paar Tore hergeschenkt, die komplett unnötig waren. Und das hat sich leider jetzt wiederholt, dieses Muster, dass Marzen den Ball da so frei ins Zentrum spielt, den Gegner in den Fuß spielt. Das ist eigentlich unnötig. Und dann hat natürlich Real die Klasse, das Ding dann irgendwie ins Tor zu bringen.
Ja, es ist einfach eine unheimliche Wucht, die Real dann in solchen Momenten aufbringen kann. Und danach passiert nicht mehr allzu viel. Pilcro kommt nochmal zum vermeintlichen Abschluss, aber auch hier steht er wieder im Abseits. Das ist eben dann einfach so ein Tag auch für einen Stürmer, wo es nicht besser laufen kann. Hast du da noch eine Ergänzung oder siehst du das genauso?
Nee, Füllkrug hat ein gutes Spiel gemacht. Also ich mochte Füllkrugs Spiel wirklich gerne, hat gut Bälle gehalten, hat da auch bei den Kopfballduellen sehr, sehr gut mitgearbeitet. Aber er fehlt halt das Tempo, sodass er halt wirklich immer an der Grasnarbe Abseitskante stehen muss. Und heute an diesem Tag, da stand er halt dann 2-3 Mal im Abseits und auch bei diesem Tor, das war halt ein ganz klares Abseitstor, da kann man leider nicht viel zu sagen, auch gut vom Linienrichter gesehen.
Ja, und so geht's sich dann aus am Ende. Dortmund ist geschlagen, Real Madrid krönt sich mal wieder zum Champions League Sieger. Vielleicht noch ein Blick auf ein paar Zahlen dazu. Du hast es schon gemeint, Borussia kommt in der zweiten Halbzeit auf mehr Ballbesitz und Madrid spielt nach der Pause nur 22 Pässe ins letzte Drittel, in der ersten Halbzeit waren es auch 30, obwohl sie ja von der Chancenqualität und auch wie sie da hinkommen, in der zweiten Halbzeit viel stärker drauf waren. Also einfach auch eine Effizienz, die Real da reinbringt in der zweiten Halbzeit.
Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr effizient, wie sie gespielt haben, sehr, sehr clever auch dann die Pässe nach vorne gewählt, hat auch nicht mehr mit dem letzten Druck gespielt, haben auch verhindert, dass Dortmund allzu häufig in tiefe Verteidigung gelangt, sondern dann eher geguckt, dass sie das schneller lösen, dass sie Dortmund auch rauslocken und das dann lösen. Also da hat Real eine sehr, sehr clevere zweite Halbzeit gespielt.
Toni Kroos am Ende mit 3 Fehlpässen, dafür sammelt er seinen 99. Assist für die Königlichen. Insgesamt er vielleicht so der Spieler des Spiels, wenn man ihn rausheben möchte und kann?
Ja, das würde ich jetzt gar nicht mal machen. Also er war schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt und auch dass seine Standards waren sehr wichtig. Hatte jetzt im Ballbesitz wie immer viele gute Pässe, auch immer wie eine hohe Passquote, aber da sind mir jetzt auch relativ wenig besondere Pässe aufgefallen. Da hat er zum Beispiel gegen Bayern München im Halbfinale bessere Spiele gemacht, fand ich. Auf Realseite kann man vielleicht Cavaral da natürlich mit seinem Tor rausheben, hat aber auch in der zweiten Halbzeit wie die gesamte Mannschaft eine richtige Leistungssteigerung erlebt, auch gut nach vorne gespielt. Ich fand auch Vinny Junior war dann in der zweiten Halbzeit gut im Spiel, hat dann ja auch seine 2-3 magischen Momente gehabt, die man dann auf TikTok jetzt wieder und wieder zeigen kann. Es war aber, glaube ich, eher eine Teamleistung diesmal bei Real Madrid und nicht so, dass man sagen kann, XY ist der große Matchwinner.
Ein Spiel, das also so viel verpackt hat und man sich im Nachhinein doch denkt, dass an diesem Tag nur schwer eine Überraschung möglich gewesen wäre. Du hattest das gemeint vom Spiel 2-0 als Tipp. Den Spielverlauf hättest du dir wahrscheinlich genauso ausdenken können. Oder dieses Drehbuch wurde quasi schon vorher geschrieben, obwohl Dortmund ja zumindest die Chance hatte, noch was dran zu ändern.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist genauso eigentlich, wie man es vorher vorausgesagt hat. Real kommt nicht gut ins Spiel, aber findet dann nachher den Weg besser zu werden. Ich würde es aber jetzt nicht zu sehr mit Realmagie erklären wollen, weil sie doch in der zweiten Halbzeit sehr viele Dinge besser gemacht haben einfach. Und das macht es natürlich auch aus Dortmunder Sicht nochmal ärgerlicher, weil man halt erstens diese Gegentore nicht kassiert hat, weil der Gegner so überragend gut war. Und die waren auch nicht komplett verhinderbar, sondern das waren halt verhinderbare Gegentore. Das war eine Standardvariante, die sie 5-mal gespielt haben. Und das war ein Fehlpass, der komplett ohne Gegnerdruck stattgefunden hat. Und weil sie in der ersten Halbzeit wirklich die Chancen hatten, das Spiel zu machen. Wahrscheinlich gewinnt Real das Ding trotzdem 2-1, auch wenn Dortmund 1-0 in Führung geht. Wer weiß das schon, aber Dortmund hätte durchaus 1-0 in Führung gehen können. Und ich glaube, das macht es nochmal bitterer, weil dass sie das Finale verlieren, das war, glaube ich, eingepreist bei vielen Fans auch ein Stück weit. Natürlich war die Hoffnung da, aber man muss ja auch, ist ja auch nicht vermessen und man weiß ganz genau, man ist als Außenseiter dahin gefahren. Aber das Wie macht es dann, glaube ich, noch viel, viel bitterer.
Wir haben gestern 4 deutsche Nationalspieler gesehen, die zur EM mitfahren. Dazu ein paar, die es ja gerne mitkommen würden, sage ich mal. Ist da für dich jemand, der besonders rausstechen konnte, dabei gewesen? Hat dich vielleicht ein Rüdiger nochmal überzeugt, dass es in der zweiten Halbzeit sehr gut wegverteidigt hat? Oder ist es ein Schlotterbeck, der auch im Spielaufbau sich bewiesen hat?
Ja, Rüdiger hat in der zweiten Halbzeit gut. Ich fand in der ersten Halbzeit bei den langen Bällen, hat er sich ein paar Mal von Füllkrug nahen lassen. Das hoffe ich, dass er das bei der EM dann nicht tut. Groß ist natürlich auch eine Riesenergänzung auch bei der EM, hat auch nochmal jetzt unter Beweis gestellt. Ansonsten war das ein Spiel, das eher Nagelsmann noch ein Stück weit recht gibt. Ich hatte jetzt auch Julian Brandt, der hatte einige gute Szenen, aber auch ist dann im Verlauf der zweiten Halbzeit immer weiter abgetaucht. Da sehe ich dann auch ein, dass man dann sagt, okay, da hat man eher einen Wirtz oder einen Musiala, da hat man so viele gute Optionen, da braucht man einen Brandt nicht. Emre Can hatte auch kein perfektes Spiel, hast du ja auch vorhin schon gut analysiert. Mats Hummels ist dann andere Gründe wahrscheinlich, warum der nicht mitkommt, hat dann mit der Leistung wenig zu tun. Und die Spieler, die dann mitkommen, eben Füllkrug, Schlotterbeck, hat man auch genau gesehen, warum die mitkommen und was die halt noch ihren Kollegen voraus haben. Gerade Füllkrug würde ich nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel attestieren. Das hätte man vor 2 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass er so in einem Champions-League-Finale auftritt.
Das Quartett stößt also in einigen Tagen dann zur Nationalmannschaft. Borussia Dortmund hingegen hat jetzt Sommerpause. Mit welchem Gefühl gehst du denn als BVB in die nächsten Wochen und Monate? Es war eine sehr lange Saison, es war wirklich viel drin. Ist es sehr, sehr schade oder kannst du dir jetzt auch die Zeit nehmen, einfach mal ein bisschen durchzuatmen?
Sie werden sich, glaube ich, noch ein bisschen ärgern. Ich glaube, wenn du das Ding 3-0 verlierst und dann abgeschossen wirst und merkst, okay, wir haben ja sowieso keine Chance, dann ist es nochmal was anderes. Dann gehst du nochmal anders raus. Aber so wird es, glaube ich, noch ein bisschen schmerzen. Adeyemi wird es wahrscheinlich noch länger schmerzen. Aber das ist nicht ist nicht, glaube ich, ist schnell abgeschüttelt. Ansonsten dürfen sie halt nicht den Fehler machen, sich von dieser Champions League-Saison blenden zu lassen. Weil man muss sagen, insgesamt war es eine enttäuschende Saison von Borussia Dortmund. Gerade in der Hinrunde waren einige Spiele dabei, die waren nicht wirklich BVB-würdig. Das hat ja auch Hummels in seinem Interview angesprochen. Da müssen sie deutlich jetzt nochmal in die Selbstkritik reingehen und auch gucken, wie sie es hinbekommen, in der nächsten Saison konstantere Leistung hinzubekommen. Weil, dass sie nochmal so eine Champions-League-Saison spielen, ist eher unwahrscheinlich. Und jetzt verlieren sie mit Sancho und Maaßen auch noch zwei wichtige Stammspieler. Wird sehr interessant sein, wie sie sich dann nach der Sommerpause wieder aufstellen.
Auch ein Reus natürlich mit seinem Karriereende. Hummels vielleicht auch das letzte Spiel gewesen im BVB-Dress. Du meinst ja schon die Leihabgänge. Wie viel wird denn da passieren und mit welchem Anspruch geht Dortmund an die nächste Saison? Ist es ein, okay, wir müssen uns erstmal wieder aufbauen? Oder würdest du schon sagen, hey, Champions League, soweit wie es geht, wir wollen alles Mögliche probieren, dass wir uns endlich mal belohnen mit einem Titel, der jetzt ja wieder ausgeblieben ist?
Ja, Dortmund muss so ein bisschen aufpassen und das meine ich jetzt, ich will es nicht so drastisch formulieren, aber du musst natürlich auch aufpassen, dass du nicht in so eine gewisse Verlierermentalität reinkommst, so blöde das klingt. Das klingt jetzt vielleicht härter, als es ist, aber dass du irgendwann anfängst zu sagen, na gut, wir sind immer nur die zweitgrößte Mannschaft in Deutschland, wir können halt europäisch nicht mit der Spitze mithalten, wir werden halt nie wieder irgendwie einen Titel gewinnen. So, das kann halt auch nicht der Anspruch auf Dauer sein, sondern du musst halt wirklich immer da sein, wenn der Gegner was anbietet, du musst da sein, wenn halt Bayern München was anbietet, du musst da sein in der Champions League. Und da wieder ein Stück weit das hinzubekommen, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass du halt nicht das neue Vizekusen wirst, dass du nicht sagen kannst, so Leverkusen hat jetzt das Vizegen abgegeben und jetzt ist es bei Dortmund angekommen. Da musst du jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist eine ganz wichtige Phase in der Entwicklung, auch weil Watzke ja jetzt aufhört, neue sportliche Führung und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz wichtige Phase, auch eine Weichenstellung für die nächsten Jahre, die jetzt erfolgt.
Im Bestfall stehst du in 22 Jahren dann vor der Meisterschaft und gewinnst den Pokal und vielleicht auch im Europa League-Finale, so wie es Leverkusen vorgemacht hat. Aber das steht alles in den Sternen. Was jetzt in den Geschichtsbüchern ist, ist diese Champions-League-Saison, nächstes Jahr neues Format. Und ja, da werden wir auch alle ganz gespannt drauf schauen. Das war die Vereinsfußballsaison, lieber Tobias. War ganz viel dabei und ja, ich bedanke mich ganz doll, dass du das mit begleitet hast. Und Dortmund, bleibt mal trotzdem zu sagen, Köpfe hoch. Also das war ein Auftritt, eine Reise, eine Champions-League-Reise, die Bundesliga schon sehr gut vertreten hat.
Dortmund kann mit erhobenem Haupt nach Hause fahren. Ich danke dir für die gute Begleitung diese Saison, aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Auch für uns geht es noch nicht in die Sommerpause.
Eben, da steht noch was an und damit verabschieden wir uns und entlassen euch alle in die EM-Euphorie. In 2 Wochen geht's los, hier gleich bei uns immer um die Ecke. Das haben wir auch alles für euch im Auge und ja, bringen euch alles mit, was es da zu wissen gibt. Lieber, vielen Dank, lieber Tobias. War ein schönes Stündchen und ja, ich wünsche dir noch ein wunderbares Restwochenende und dann sehen wir uns ganz bald mit europäischem Fußball wieder.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.